Es ist Sonntag, der 3. Dezember.
Apokalypse und Filterkaffee. Heimspiel. Das Interview am Sonntag. Mit Wolfgang Heim.
Er arbeitet für die Zeit, er ist dort der stellvertretende Leiter des Investigativressorts, er beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Terrorismus und er hat selbst deutsche und jordanische Wurzeln. Herzlich willkommen, Yassin Mushabash.
Danke für die Einladung.
Wir zeichnen Yassin Montagnachmittag auf, gehen dann also am Sonntag online. Mit anderen Worten, wir wissen während unseres Gespräches nicht, was in den kommenden 6 Tagen passieren wird. Die wichtigste Meldung vom Montag, vielleicht ist es auch die schönste und die erfreulichste, die Verlängerung der Feuerpause könnte tatsächlich Realität werden. Wie siehst du das?
Ich freue mich über jeden Tag, an dem nicht geschossen wird. Allerdings darf man eine Feuerpause nicht mit einem Ausblick auf Frieden oder ein Ende der Kampfhandlungen verwechseln. Ich bin im Moment so skeptisch, wie ich schon die letzten Wochen war, dass das hier bald vorbeigeht. Ich glaube, das wird eine ganze Weile dauern. Ich glaube, wir haben immer noch nur erst den Anfang gesehen von einem Krieg. Und tut mir leid, dass ich gleich mit so schlechter Laune einsteige oder mit so schlechten Aussichten, aber es gibt Schweine, die kann man nicht schminken. Also die Lage ist ernst.
Auf der anderen Seite, wenn ich da versuche, gegenzuhalten, der Druck auf Netanjahu und auf das israelische Kabinett wächst. Also die Geiseln und die Angehörigen der Geiseln wollen komplett befreit werden. Der Druck aus dem Ausland, vor allem aus den USA, scheint zuzunehmen. Mit anderen Worten, besteht nicht doch eine Chance, dass nicht in, weiß nicht, 2, 3 oder 5 Tagen die Panzer wieder rollen und die Flugzeuge wieder starten?
Ja, davon gehe ich aus. Also ich meine, sagen wir es mal so, es gibt zwei erklärte Kriegsziele, die die israelische Regierung ausgegeben hat. Zum einen die Befreiung der Geiseln und zum zweiten die entscheidende Schwächung der Hamas oder die Zerstörung der Hamas. Gibt beide Aussagen. Und selbst wenn alle Geiseln freikämen, was ich mir wünsche und hoffe, aber selbst dann wäre es Kriegsziel Nummer 2 nicht erfüllt. Und davon wird Israel und Israels Regierung nicht absehen. Wenn man sich die Zahlen, das ist jetzt ein relativ aktueller Stand, ich glaube von gestern anschaut, das stand jedenfalls in seriösen Zeitungen, dann geht die israelische Armee davon aus, dass sie bisher 1.000 bis 2.000 Hamas-Kämpfer getötet hat. Mhm. Vermutet wird, dass die Hamas bis zu 30.000 Kämpfer hat. Es sind zwar einige Führungsfiguren schon getötet worden, aber nicht die wichtigsten. Worauf ich hinaus will, dieser Krieg ist noch nicht einmal nahe an dem von Israel ausgerufenen Ziel.
Ja. Dazu kommt, wenn ich das noch einwenden darf, die Hamas ist keine reguläre Armee, keine einheitliche Uniform mit Namensschild und Hoheitszeichen. Dazu kommt für mich auch im Übrigen die Frage, die du mir vielleicht beantworten kannst. Wie kann ein demokratisch souveräner Staat wie Israel mit einer Terrororganisation verhandeln, von der es heißt, sie wird vernichtet und sie muss vernichtet werden? Wie geht das zusammen?
Ich glaube, das nennt man Pragmatismus. Es gibt ja Vorläufer dieser Verhandlungen. Israel und die Hamas haben ja schon in der Vergangenheit solche Abkommen geschlossen. Und die haben zumindest in der Hinsicht funktioniert, dass man das machen konnte. Also es hat sich sozusagen in der Praxis bewährt als Möglichkeit. Und der einzige Grund, aus dem die Hamas Geiseln entführt hat, ich nehme an, der einzige Grund, ist, dass sie von Anfang an vorhatte, diese auszutauschen gegen Palästinenserinnen und Palästinenser, die in israelischen Gefängnissen inhaftiert sind. Das heißt, die Bereitschaft auf Seiten der Hamas war immer da. Oder das können wir zumindest annehmen. Und die Hamas wiederum nimmt an, dass die Bereitschaft auf Seiten Israels auch da ist. Denn das hat in der Vergangenheit schon mal geklappt. Und so ist es ja auch gekommen.
Ja, wobei das Ausmaß des Terrors am 7. Oktober natürlich die Spielregeln komplett verändert hat.
Ja. Ich glaube auch, dass die Hamas sich da total verkalkuliert hat. Es ist wirklich interessant und das wird noch Monate dauern, bis wir das genauer wissen. Aber es gibt wirklich valide Hinweise darauf, dass die Hamas am Ende mehr Geiseln im Gazastreifen hatte, als sie geplant hatten. Und zwar auch deshalb, weil eben nicht nur Hamas-Kämpfer Geiseln genommen haben und nicht nur Kämpfer des palästinensischen islamischen Dschihad, sondern auch, ja, wie soll man es nennen, irreguläre Kräfte, Freiwillige, die am Tag dieser fürchterlichen Anschläge, nachdem der Zaun durchbrochen war, auf eigene Faust auch durch den Zaun gegangen sind, auch in die Kibbuzim eingedrungen sind und offensichtlich auch Geiseln genommen haben. Die Hamas sagt das mittlerweile auch offen, wir haben gar nicht alle Geiseln. Dann ist die Hamas natürlich keine glaubwürdige Quelle, aber ich höre das auch aus anderen Quellen. Ich glaube, dass da etwas dran ist. Und was die Hamas garantiert falsch eingeschätzt hat, ist, wie epochal diese Anschläge auf jeden Israeli und auf jeden Juden und jede Jüdin in der Welt gewirkt haben. Also die haben, glaube ich, kein Gespür dafür gehabt. Überhaupt nicht. Nicht mal ansatzweise. Was für eine Zäsur das, was sie da anrichten, bedeutet und dass danach die Regeln, die vorher mal gegolten haben mochten, nicht mehr gelten. Deshalb, du hast schon recht, dieser Deal hätte auch nicht zustande kommen können. Andererseits, wie du sagst, es gibt einen großen Druck in Israel, diese Geiseln frei zu bekommen. Und das war jetzt ein Preis, den die Regierung bezahlt hat.
Wo und wie hast du von diesen schrecklichen Anschlägen erfahren am 7. Oktober?
Ich war in Jordanien. Ich habe Urlaub gemacht mit Freunden, mit meiner Frau. Und wir sind gerade wirklich absurderweise auf der jordanischen Seite des Jordans entlang gefahren, als so die ersten Meldungen reintröpfelten. Und das hat eine ganze Weile gedauert, bis wir so das Ausmaß verstanden haben. Aber da waren wir ja nicht die Einzigen. Also das ging ja selbst der israelischen Armee so, dass es eine ganze Weile gedauert hat, bis überhaupt klar wurde, was für ein grundstürzendes Ereignis sich da gerade vollzieht. Und das hat ja auch sich über 2 Tage hingezogen.
Das heißt, du als jemand, der ja auch jordanische Wurzeln hat und Familien nach wie vor dort in Jordanien hat, du bist erstmal da geblieben?
Ja, genau. Der Urlaub hat sich dann relativ schnell in einen Arbeitsaufenthalt verwandelt. Man macht, was man kann von dort aus. Also ich habe zum Beispiel mir bei der nächsten Gelegenheit die ersten Proteste in Jordanien angeschaut, als Menschen sich versammelt haben, um gegen die ja sehr schnell einsetzenden israelischen Luftschläge zu demonstrieren. Ich fand das auch erschütternd. Ich habe schon sehr, sehr viele Proteste in Jordanien beobachtet, wenn es zum Beispiel gegen die Erhöhung der Brotpreise ging oder manchmal auch um palästinensische Angelegenheiten. Aber ich habe tatsächlich noch nie so eine verhärtete, wütende Stimmung erlebt. Das hat mich schon aufgeraut. Also das war nicht schön zu sehen.
Gab es denn diese Wut vorher am 7. Oktober oder nach dem 7. Oktober auch auf die Hamas in Jordanien?
Nee, in der Form nicht. Also da würde ich jetzt lügen. Ne? Ich würde mir das wünschen, aber das ist nicht so. Also vielleicht, weil das auch nicht alle Hörerinnen und Hörer wissen, Jordanien hat eine Bevölkerung, die ganz grob zur Hälfte aus Palästinenserinnen und Palästinensern besteht, beziehungsweise deren Nachfahren. Das ist, glaube ich, wichtig, um zu verstehen, warum dort so viele Menschen auf die Straße gegangen sind. Also es war schon so, der Hauptgrund für die Leute zu demonstrieren waren die Luftschläge auf Gaza und die zivilen Toten. Aber es gab natürlich auch Unterstützung für die Hamas auf diesen Protesten. Es gab dann auch Proteste zum Beispiel in der Nähe der israelischen Botschaft in Amman. Ich war auch dabei, als da 2 israelische Flaggen verbrannt wurden. Also das ist schon klar, dass es hier nicht nur um die zivilen Opfer in Gaza ging, sondern dass da auch aufgestaute Wut und ich würde auch sagen aufgestauter Hass ausgebrochen sind. Und natürlich stand für die Menschen in Jordanien und überhaupt nicht nur in Jordanien, in der gesamten arabischen Welt, stand nicht im Vordergrund die 1200 Israelis, die ermordet worden sind. Also da gab es keine öffentliche Trauer.
So. Ja. Was du gerade am Beispiel Jordaniens erzählt hast, die Stimmungslage, die Emotionen dort, kann man das übertragen auf alle anderen Staaten des Nahen und Mittleren Ostens?
Naja, jeder dieser Staaten ist anders, ne? Und überall sind die Gewichtungen ein bisschen anders. Aber ja, in Tunesien beispielsweise hat wenige Tage nach den Anschlägen eine Synagoge gebrannt, was vollkommen, also ich finde es ganz fürchterlich, weil ich finde ja, Israel mit Juden und Juden mit Israel gleichzusetzen, ist so ein Anfängerfehler, so ein blöder, fataler Fehler in der Sichtweise. Aber klar, das ist passiert. Wir haben in Bagdad, waren Hunderttausende auf der Straße, viel mehr als in Amman. Und das waren keine Palästinenser, das waren Iraker. Das heißt, überall ist es ein bisschen anders, aber unterm Strich war die arabische Straße, die sagt man ja so oft, ne, so ein Scholaturausdruck ist es, glaube ich. Aber die arabische Straße war wütend und empörend. Sie ist, aber das ist mir schon wichtig zu betonen, ich habe ja wirklich nicht verhehlt, dass da Unterstützung für die Hamas geäußert wurde. Aber ich finde, das gehört zur Präzision dazu, ja, zumindest am Anfang stand im Vordergrund die Empörung über die zivilen Toten in Gaza. Ja. Also ich will das nur korrekt wiedergeben, was ich gesehen habe. Ne?
Ja, klar. Vielleicht noch ein Stück weit zur Erklärung deiner Position, die natürlich auch ein Stück weit mit deiner Vita zusammenhängt. Deine Mutter ist Deutsche, dein Vater ist Jordanier. Er war oder vielleicht ist er sogar noch Präsident der deutsch-palästinensischen Gesellschaft. Ihr kommt aus einer sehr angesehenen jordanischen Familie, einer christlichen Familie, die wie sehr dann auch innerhalb Jordaniens in der Minderheit war oder ist?
Ja, wir sind eine sehr kleine Minderheit. Ich würde mal denken, 5% ist eher großzügig. Mhm. Also das ist schon interessant, weil das ist für mich eine sehr wichtige Sache. Und das hat natürlich in dem Fall mit meiner Vita zu tun, als Mitglied einer arabisch-christlichen Familie. Palästina hat einen noch etwas höheren Anteil an Christen als Jordanien. Es waren mal viel mehr, jetzt dürften es immerhin noch vielleicht 10% sein. Und diese christlichen Palästinenser werden gerade in der Wahrnehmung im Westen oft rausgerechnet. Denn im Westen unter Leuten, die vielleicht nicht ganz so informiert sind und nicht ganz so tief in diesem Stoff drinstecken wie andere, die betrachten den Nahostkonflikt ganz selbstverständlich oft als einen religiösen Konflikt zwischen Juden und Muslimen. Das ist er aber nicht im Kern. Das ist im Kern ein Territorialkonflikt. Und auf der palästinensischen Seite sind eben nicht nur Muslime davon betroffen, sondern auch Christen. Und die würden sehr, sehr wütend werden, wenn man sie aus der Gleichung rausnimmt. Das finde ich extrem wichtig, dass man da den Überblick behält und diese Komplexität auch zulässt. Ja? Also das ist kein Religionskonflikt. Der hat religiöse Dimensionen auf allen Seiten. Aber es geht im Grunde um Land oder Land für Frieden und kriegt man das irgendwie hin.
Ja, um diesen religiösen Aspekt, was deine Biografie angeht, abzuschließen. Wenn ihr denn in Jordanien selbst eine kleine Minderheit seid, seid ihr eine akzeptierte Minderheit oder seid ihr ein Stück weit auch eine verfolgte Minderheit?
Verfolgt ist definitiv das falsche Wort. Verfolgt werden wir Christen nicht in Jordanien. Wenn man jetzt mit der Lupe guckt, dann würde man sagen, es gibt bestimmt Elemente von Diskriminierung. Aber ich mache mir das nicht so einfach oder lass mich da auch nicht zum Opfer machen. Viele Christen, und zu denen zähle ich mich auch im weiteren Sinne, also wir sind der Meinung, dass wir immer schon da waren und selbstverständlich dazugehören und wir lassen uns das auch nicht streitig machen. Und man wird sehen, wenn man nach Jordanien guckt, dass ganz selbstverständlich ganz viele Christen eingebunden sind, bis in die Regierung hinein, in wichtige Ämter, in wichtigen Geschäftsfeldern aktiv sind. Die Frage, welche Religion hast du, gilt in Jordanien eigentlich als sehr unhöflich und sehr unfein. Wenn man sich kennt als Nachbarn aber, dann besucht man sich gegenseitig zu den religiösen Festtagen und gratuliert einander. Also so kenne ich das und so soll das auch sein. So, und ich lasse mich da nicht einfach zum Opfer erklären oder Opfer machen. Es gibt bestimmt Anzeile einer strukturellen Diskriminierung, das will ich nicht verhehlen, aber Verfolgung ist ganz falsch.
Okay, du bist deinen Weg in Deutschland gegangen, du bist auch in Deutschland auf die Welt gekommen, du hast da hier Abitur gemacht, du hast studiert Arabistik und Politikwissenschaften in Göttingen, glaube ich. Mhm. Warst dann erstmal ein paar Jahre bei Spiegel Online?
Ja.
Hast dort querbeet alles gemacht?
Ja, ich habe da volontiert, also meine Ausbildung gemacht als Journalist quasi, aber ich habe neigungsgetrieben und aktualitätsgetrieben eigentlich vom Anfang an mich vor allem mit dem Thema Terrorismus beschäftigt. Damals war ja, das war die Zeit des Irakkrieges beziehungsweise des anschließenden sunnitischen Widerstands beziehungsweise der ersten großen Terrorwelle im Irak, also Al-Qaida im Irak, die Truppe, aus der später der IS wurde und so. Und das habe ich jahrelang fast ausschließlich beackert. Und dann fing auch schon die große erste Welle an der deutschen Dschihadisten, die nach Afghanistan ausgewandert sind, um Terroristen zu werden. Und dann kam auch schon 2011 und der arabische Frühling und die deutsche Terrorwelle, die nach Syrien ausgereist sind und dann die Terrorwelle, die zurückkam. Also ich habe eigentlich sehr, sehr, sehr viel jetzt schon in den letzten über 20 Jahren zu dem Thema gearbeitet.
Zwischenzeitlich kam bei dir dann der Wechsel zur Zeit,
ja,
zur Hamburger Wochenzeitschrift Die Zeit, wo du jetzt stellvertretender Leiter des Investigativressorts bist. Mhm. Und ihr beschäftigt euch dort aktuell mit welchen Themen?
Naja, im Moment, ich muss ja jetzt aufpassen, dass hier niemand zuhört, der Industriespionage betreibt. Und ich kann jetzt hier nicht unsere Themenliste veröffentlichen, das geht nicht. Aber geh mal davon aus, dass uns in unserem Team natürlich diese aktuellen Anschläge und alles, was damit zusammenhängt, massiv interessieren müssen. Das ist völlig richtig. Es gibt wenig andere so wichtige und große Themen gerade. Und als Investigativressort arbeiten wir natürlich in einem anderen Rhythmus. Also wir arbeiten nicht unbedingt von Woche zu Woche, sondern wir haben das Privileg und die Zeit und die Ressourcen, auch mal monatelang an einer Recherche zu arbeiten in einem größeren Team.
Ja.
Und das machen wir gerade.
Das bedeutet aber, ihr müsst schon auch dahin gehen, wo es möglicherweise auch wehtut.
Ja, wobei wir glauben bei der Zeit an Investigativjournalismus mit menschlichem Antlitz. Das heißt, wir prügeln niemanden irgendwo hin, wo er nicht hin möchte oder sie nicht hin möchte.
Ja.
Das sind alles also am Ende Entscheidungen, die unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selber treffen müssen.
Ja.
Aber natürlich können wir uns nicht komplett wegducken. Und zum Beispiel mein direkter Vorgesetzter, mein Ressortleiter Holger Stark, war letzte Woche als erster aus der Zeit embedded mit der israelischen Armee im Gazastreifen für mehrere Stunden. Das war jetzt auch kein Ausflug, wo man sich vorher nicht vielleicht ein paar krasse Gedanken macht. Ja. So, also ja, man muss schon manchmal auch dahin gehen, wo es weh tut.
Und dann stellt man auch fest, wenn man dahin geht, wo es weh tut, dass es nicht nur Schwarz und Weiß gibt, sondern noch ein paar Zwischentöne. Ich erinnere mich, wir haben vor 2, 2,5 Jahren mal einen anderen Podcast zusammen gemacht und da hast du von einem sehr netten, sehr freundlichen Menschen erzählt, der dir Kaffee und Kuchen zum Gespräch kredenzt hat, der ein dschihadistischer Vorkämpfer und Einpeitscher war.
Ja, das sind Begegnungen, die hat man natürlich, wenn man jetzt den Weg eingeschlagen hat, den ich gegangen bin, immer mal wieder. Ne? Also mein Job ist es schon, entweder an Terroristen selber heranzukommen oder an ihre Vordenker oder an Leute, die sie kennen und mir von ihnen erzählen können. Mhm. Und dann kann das sein, dass man mit jemandem zusammensitzt, von dem man weiß, ich will nicht, dass der das macht, was der tut. Ich finde alles falsch, was der macht. Aber den gibt es nun mal. Und ich habe einen Auftrag. Und mein Auftrag ist, unseren Leserinnen und Lesern zu erklären, was der denkt. Denn unser Job ist ja immer als Journalisten, das gilt ja für dich auch, besteht meiner Interpretation zufolge jedenfalls immer darin, die Leute in einen Zustand zu versetzen, in dem sie sich eine Meinung bilden können oder auch Entscheidungen treffen können. Beispielsweise bei einer Wahl oder so. Und dafür brauchen sie Informationen. Und diese Informationen, dafür werde ich bezahlt, die zu beschaffen, zu sortieren und aufzuschreiben. So verstehe ich meinen Job.
Was war diesbezüglich deine härteste Erfahrung, deine härteste Begegnung?
Es kommt natürlich darauf an, auf welcher Skala. Ne?
Auf der nach oben offenen?
Nee, also ich meine jetzt körperlich oder psychisch belastend. Aber ich kann ein paar Beispiele sagen. 2016/17, als die Schlacht gegen den IS, also die internationale Koalition gegen den IS, ernsthaft gegen den IS vorgegangen ist, vor allem vom Irak aus und Mosul zum Beispiel befreit hat, da war ich ein paar Mal an der Front und habe mir das aus der Nähe angeguckt. Und das hat mich wirklich mitgenommen, weil das sehr real wurde plötzlich, wenn ein Dorf gerade vom IS befreit wurde, wirklich Minuten oder Stunden vorher, und man geht da rein und findet quasi noch warmen Kaffee in den Tunneln, die der IS gegraben hatte, und die Matratzen, auf denen die noch geschlafen haben, die Nacht vorher. Und man findet Dokumente und solche Sachen. Also das war einfach krass, so, weil das plötzlich so real war und man trifft Leute, die gerade von denen befreit wurden nach Jahren der Knechtschaft. Oder man trifft auch irakische Soldaten, die sagen, ich habe gerade ein paar von denen hinter der Hütte erschossen, ich bringe die doch nicht zum Richter, die Schweine. So. Also das sind halt, da muss man irgendwie auch mit klarkommen.
Mhm, klar.
Ich finde das auch sehr anstrengend, jetzt gerade, das gehört auch zu meinem Job natürlich, die Terrorpropaganda der Hamas zu sichten, auch über die Anschläge vom 7. Oktober. Du weißt ja, und ich glaube, die Hörerinnen und Hörer wissen das auch, dass die israelische Armee zum Teil ja sehr gezielt Journalisten dieses Material vorführt, um zu zeigen, zu dokumentieren, wie schrecklich das war. Vieles von diesem Material habe ich auch, nicht von der israelischen Armee, sondern selbst gefunden. Und das ist Hardcore. Das ist nicht schön, sich das anzugucken, aber gehört nach meinem Verständnis zum Job dazu. Ich hatte ja angekündigt, ich sage noch was Übergeordnetes dazu. Das ist mir auch sehr, sehr wichtig. Im Vergleich zu Kollegen in anderen Ländern, die sich mit diesen Themen beschäftigen, arbeite ich zu paradiesischen und privilegiertesten Bedingungen. Wer in Pakistan zu dem Thema recherchiert, landet tot im Straßengraben, wenn er Pech hat. Nur als ein Beispiel von vielen. Und als Journalist in Gaza hat man es auch sehr, sehr schwer gerade.
Du hast vor kurzem einen Artikel geschrieben über einen der beiden führenden Köpfe der Hamas, Herrn Sinwar. Und du hast sinngemäß die Überschrift gewählt, er weiß, dass er sterben wird. Mhm. Das ist eine klare, eindeutige und nicht irgendwie in Frage stehende Formulierung. Mhm. Wie bist du zu dieser Zeile gekommen?
Die geht zurück auf das Zitat eines früheren israelischen Nachrichtendienstmitarbeiters, der das so gesagt hat, und ich nehme das ernst. Das scheint mir sehr im Einklang zu stehen mit dem israelischen Denken. Und man sieht es ja auch, dass die im Moment in Gaza ganz klar auch eine Liste abarbeiten. Also alle paar Tage wird ein Passbild von einem Hamas-Terroristen veröffentlicht und dann steht da, wurde eliminiert heute durch einen Luftschlag da und da.
Ja.
Und Yahya Sinwar, den du erwähntest, der Hamas-Chef im Gazastreifen und mit ziemlicher Sicherheit einer der Chefplaner dieser Anschläge, steht ganz oben auf dieser Liste. Und der Gazastreifen ist nun einer der Orte, aus denen wirklich schlecht entkommen ist. Das heißt, ich glaube, dass das stimmt. Der Mann wird es nicht überleben. Der wird entweder direkt getötet oder er wird in einem dieser Tunnel verrecken, weil die Ausgänge zugemacht werden oder weil da Wasser reingeleitet wird. Und man wird es vielleicht nie sicher wissen. Aber der kann nirgendwo hinflüchten.
Kann man das auf die anderen hochrechnen? Kann man sagen, nicht nur er, sondern auch andere Hamas-Kommandeure, auch Hamas-Kämpfer, Hamas-Terroristen haben eigentlich mit dem Leben, so wie es aussieht, abgeschlossen und sehen sich jetzt schon als Märtyrer, die irgendwann im Paradies landen?
Ich glaube, für viele von denen ist das wahr. Ich glaube, dass die wissen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sie das nicht überleben, relativ hoch ist. Es wird sicher welche geben, die versuchen zu fliehen, sich als Zivilisten auszugeben oder sonst irgendwas. Ich glaube aber, dass es auch viel davon abhängen wird, und das kann ich nicht vorhersehen. Aber nehmen wir mal an, die israelische Armee würde Yahya Sinwar und Hamad Deif, die beiden Chefplaner, die sie mehr suchen als alle anderen, fassen oder töten können. Dann könnte man wirklich sagen, das ist ein großer Schlag. Wäre das ein Punkt, ab dem die Kampfhandlungen reduziert werden könnten? Und wäre das ein Punkt, ab dem die Überlebenschancen aller bis dahin noch lebenden Hamas-Kämpfer wieder steigen? So, das weiß ich nicht. Ne? Das kann ich nicht vorhersehen.
Die Frage ist natürlich auch, wenn du es ansprichst, ist es für einen Rechtsstaat wie Israel so in Ordnung zu sagen, wir machen die ganz große Todesliste auf, wir liquidieren die, von denen wir annehmen, dass sie für den Terror verantwortlich sind? Oder wäre es nicht rechtsstaatlich vielleicht doch geboten, Leute dann auch festzunehmen und vor ein ordentliches Gericht in Tel Aviv, Jerusalem oder wo auch immer zu stellen?
Ich verstehe in diesem Fall den israelischen Blick, weil Israel die Anschläge vom 7. Oktober als Kriegserklärung auffasst und damit die Hamas in den Rang einer gegnerischen, kriegerischen Macht stellt. Und wir sind leider, leben wir nicht in einer Welt, in der das, was ich mir wünsche, notwendigerweise wahr wird. Ne? Das Völkerrecht ist außerdem auch deutlich löchriger, als Leute oft glauben. Also die weite Teile sind nie geschrieben worden. So, das Völkerrecht entwickelt sich, während Dinge passieren. Deshalb finde ich das sehr schwer, da eine eindeutige Aussage zu treffen, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Und das ist nochmal eine andere Frage, als was ich mir wünsche oder was ich als Yassin Mushawash für moralisch einwandfrei halte. Ich glaube, dass wir näher an einer richtigen Kriegssituation sind als in früheren Zeiten, als Israel auch schon gezielt Leute eliminiert hat. Ne? Also zum Beispiel den Hamas-Gründer Sheikh Yassin, vor vielen, vielen Jahren schon, von einer Drohne aus, wenn ich mich richtig erinnere. Und damals war diese Praxis extrem umstritten, diese außergerichtlichen, außerjustiziellen Tötungen. Ich habe im Moment noch nicht mitbekommen, dass irgendjemand diese Frage ernsthaft im Moment zu einem moralischen Dilemma erhöht hat.
Weil was anderes vorgelagert ist und für alle Menschen auf dieser Welt sichtbar ist, dass diese Bombardements in Gaza letztlich doch zu einer humanitär nicht tolerablen Situation geführt haben. Also dass die Häuser sind kaputt, die Menschen fliehen vom Norden in den Süden, dann fliehen sie wieder zurück vom Süden in den Norden. Nichts funktioniert mehr, die Infrastruktur ist kaputt, es gibt keine Schulen mehr, die Krankenhäuser. Also es gab, das fand ich total erschütternd, am Wochenende ein Interview mit dem Chefarzt dieses großen Krankenhauses in Gaza, der davon erzählt hat, dass er die Alten, die schon gar nicht mehr operiert hat, die hat er sterben lassen und die Jungen, er musste amputieren, obwohl unter normalen Narkosebedingungen und Sauerstoffbedingungen man die Arme und Beine dieser Kinder hätte retten können.
Ja, also an der Stelle vielleicht nochmal einen ganz halben Schritt zurück. Ich glaube, dass Israel das Recht hat und die Pflicht hat, gegen die Hamas vorzugehen. Und wenn ich israelischer Staatsbürger wäre, würde ich das verlangen und erwarten von meiner Regierung und meiner Armee. Und ich finde es nachvollziehbar, dass Israel gesagt hat, und das vollzieht ja auch ein Großteil der Weltgemeinschaft nach, wir können mit der Hamas nicht mehr leben. So, that's over. Und dann kommt aber die Frage, ja, und wie macht man denn das? Wie führt man diesen Krieg? Und da ist der Punkt, das ist, wenn du genau hingehört hast, dann hast du das jetzt mitbekommen. Das ist der erste Punkt, an dem ich das Handeln Israels in Frage stelle, weil ich glaube, dass dieser Krieg in Gaza nicht auf eine intelligente Art geführt wird und nicht auf die menschenrechtskompatibelste. Ich glaube, dass der Anteil an Zivilisten, die sterben, viel zu hoch ist. Und vor allem glaube ich, dass es ein Fluch ist, der von Anfang an darüber liegt, dass es kein Endgame gibt. Was ist eigentlich der Plan im Gazastreifen? Denn ich finde, man kann keinen Krieg anfangen, ohne eine Vorstellung davon zu haben, was am Ende rauskommen soll. Und im Moment ist es wirklich unersichtlich. Und die Israelis äußern sich nicht verbindlich dazu, aber es ist, wie du sagst, alle Menschen sind jetzt im Süden. Und jetzt wird aber schon angekündigt, am Ende der Waffenpause nehmen wir uns dann den Süden vor. Ja, was heißt denn das? Wo sollen die Leute denn hin, wenn sie nicht sterben wollen? Und das weiß niemand. Und die Szenen, die du geschildert hast, ich meine, selbst wenn ein erklecklicher Anteil durch Propaganda überhöht sein sollte, selbst wenn die Zahlen, von denen ich glaube, sie sind nicht so unpräzise, und die Israelis im Übrigen auch nicht offensichtlich und die Amerikaner auch nicht, selbst wenn die höher sein sollten, sind es zu viele. Es sind zu viele Kinder, die sterben. Es sind zu viele Familien, die sterben. Es sind zu viele Journalisten, die sterben. Es sind zu viele Ärzte, die sterben. Es sind zu viele Krankenpfleger, die sterben. Ich kann nicht sagen, dass ich das Gefühl habe, das ist jetzt ein vorbildhaft, richtig präzise geführter Schlag gegen die Hamas. Ja. Jetzt muss man dazu sagen, natürlich weiß ich, weil ich Terrorexperte bin und auch besser als viele andere, dass man einen Gegner wie die Hamas nur schwer bekämpfen kann, wenn er sich die ganze Zeit unter Zivilisten versteckt, was die Hamas zweifellos tut. So. Und das ist ein valides Argument, aber das beschreibt eigentlich nur das Problem. Das, daraus folgt noch nicht, dass das jetzt die einzige Lösung ist.
So, jetzt komme ich aus deiner Sicht, weil du es angesprochen hast. Was wäre aus deiner Sicht ein militärisch sinnvolleres, besseres und effektiveres und zivilistenschonenderes Vorgehen?
Also, ich sage jetzt gleich was dazu, aber ich sage vorweg, ich bin weder ein Militärstratege noch ein Militärexperte, noch ist es meine Aufgabe. So. Ich mache das jetzt quasi ehrenamtlich, obwohl es nicht mein Job ist als Journalist. Ja? Ja. Ich sage aber auch nur eine einzige Sache dazu. Ich glaube, dass es mit dem Faktor Zeit zu tun hat. Ich glaube, dass die israelische Antwort zu schnell erfolgt ist in dieser Art und Weise. Und dass man eine Phase des Nachdenkens gebraucht hätte. Die zwei Wochen, die wir hatten, haben wir den Amerikanern zu verdanken. Also nach allem, was wir wissen, hätten die Israelis noch früher losgeschlagen. Was noch verheerender vielleicht gewesen wäre. Man hätte mehr Zeit gebraucht, um einen Plan zu entwickeln. Und ich glaube, dass man dann zum Beispiel mit gezielteren, früher geplanten, klarer kommunizierten Evakuierungen zum Beispiel mehr Zivilisten hätte schützen können. Mir ist vollkommen klar, dass jeder israelische Militärkommandeur mir sagen wird, ha, 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 dann versteckt sich die Hamas ja erst recht. Aber da würde ich jetzt sagen, nach wie vielen Wochen Bodenoffensive und ihr sagt selber, 1000 bis 2000 Hamas-Kämpfer habt ihr getötet, weiß ich nicht, also ob ihr jetzt so viel mehr erwischt habt. Also ihr habt euch doch selber auch mehr erhofft bis hierhin, oder nicht? Hm. Also so, aber wie gesagt, ich sage das unter dem Vorbehalt, ich bin kein Stratege und kein Experte und ich glaube, dass diese Zeitdimension eine verschenkte Gelegenheit war, es besser zu machen.
Dann, Yassin, nochmal den anderen von dir angesprochenen Punkt. Also, wenn man einen Krieg beginnt, muss man doch eine Vorstellung davon haben, was nach dem Krieg sein soll. So.
Ja.
Jetzt kommt wieder diese Zwei-Staaten-Lösung, die, ich glaube, in den letzten 50 Jahren 150 Mal auf dem Tapet war. Kommt die deiner Meinung nach? Ist das eine realistische Perspektive?
Ich weiß im Moment nicht, ob die realistisch ist. Ich glaube, wir stehen vor wirklich fundamentalen Problemen im Moment, was die Zukunftsplanung angeht. Das eine ist, wenn der Gazastreifen, wann auch immer, in einem Jahr, in zwei Jahren, wir wissen ja gar nicht, wie lange das dauert, aus israelischer Sicht abgearbeitet sein wird. Ich sage das jetzt etwas zynisch, aber wenn Israel sagt zu einem bestimmten Zeitpunkt, wir sind jetzt fertig und bei dem bleibt, was sie bisher gesagt haben, nämlich und danach wollen wir damit nichts mehr zu tun haben. Was passiert denn dann? Wer verwaltet denn dann dieses umgepflügte, kaum noch bewohnbare Gebiet? Und diese Lösung, die jetzt immer in den Raum gestellt wird, ja, das kann ja die palästinensische Autonomiebehörde machen, die halte ich für im Moment extrem unwahrscheinlich. Die palästinensische Autonomiebehörde ist natürlich die einzige Organisation, die irgendeine Art Mandat hat. Aber das Mandat ist so schwach und so dünn wie das durchsichtigste Turnhemd nach 40 Jahren am Reck. Also da ist nichts mehr. Die haben seit Ewigkeiten nicht mehr gewählt. Mahmoud Abbas ist ein, Entschuldigung, aber also an der Grenze der Debilität agierender, möchte gern Präsident, der seine Leute nicht im Griff hat. Andere extremistische Gruppen gewinnen an Boden im Westjordanland. Und wer auch immer glaubt, er kann auf dem Rücken israelischer Panzer im Gazastreifen die Macht an sich nehmen, wird von den Bewohnern des Gazastreifens niemals akzeptiert werden. So, das sind extrem schwierige Hindernisse. Die einzige Variante, die mir denkbar erscheint, aber noch nicht mal gut, ist, dass arabische Staaten vielleicht zusammen mit der UNO sagen, wir stellen eine robuste Truppe auf, wir machen das. Nur, warum sollten sie das tun? Ja. Das ist, und dann wird es politisch. Sie würden das vielleicht machen für eine entsprechende Gegenleistung. Aber dann stellt sich die Frage, ist Israel bereit, diese Gegenleistung zu geben? Denn was wäre die Gegenleistung? Ganz sicher würden die arabischen Staaten das nur machen, wenn danach der palästinensisch-israelische Konflikt in ihrem Sinne entschieden nach vorne getrieben werden würde. Und das würde bedeuten, Ende der Okkupation des Westjordanlandes zum Beispiel. Ist Israel dazu bereit? Wenn nicht, was dann? So, überlässt man Gaza sich selbst? Ich weiß es nicht. Auch die Frage, also das ist dann wieder was für Juristen, aber kann man das überhaupt? Also wenn man ein Gebiet von drei Seiten kontrolliert und an der vierten ist es mehr, kann man dann einfach sagen, ich habe damit nichts zu tun? Wessen Verantwortung ist das dann eigentlich? Ne? Das sind so diffizile Fragen. Ich glaube, es gibt nur einen sozusagen gedanklichen Fluchtpunkt, der irgendwie in die richtige Richtung führt. Alles wird scheitern, außer es findet sich ein Weg, den Menschen in Gaza und im Westjordanland das Gefühl zu geben, es lohnt sich für eine bessere Zukunft, für sich und ihre Kinder, Frieden zu schließen. Nur dann, und das hat ganz viel mit Ökonomie zu tun und Wiederaufbau, nur dann sehe ich überhaupt irgendeine Chance. Und ansonsten sehe ich nur verheerende Optionen vor mir. Es tut mir wirklich leid, aber ich bin hier gerade kein gute Launebär. Aber es ist halt auch, das ist halt auch ein Thema, das ja, zu Recht.
Ja, geht ja auch bei dem Thema schlussendlich nicht. Nee. Aber sag mal, weil du die arabischen Länder angesprochen hast, ich habe in irgendeinem Hintergrundstück gehört bzw. gelesen, dass jetzt nur zwei arabische Länder, die Ägypter und die Kataris, einen Teufel tun werden, um eigene Leute, um eigenes Militär, um eigene Verwaltungsmenschen nach Gaza zu schicken, weil die da sofort in eine Mühle kommen, aus der sie nicht mehr rauskommen.
Ja, im Moment auf jeden Fall. Da sind wir noch lange nicht. Wie gesagt, da sind wir wieder da, wo ich vorhin war. Warum sollten sie das tun?
Was ist mit der UNO? Irgendein UNO-Mandat?
UNO ist theoretisch immer eine gute Möglichkeit. Mhm. Was wir im Westen oft nicht verstehen, ist, wie verhasst die UNO in Israel ist. Die UNO gilt in Israel als nicht satisfaktionsfähiger Apparat von nicht demokratisch legitimierten Israel-Hassern, ja, um es mal auf den Punkt zu bringen. Okay. Ja. Deshalb glaube ich, dass die UNO alleine, das würde von Israel schwerlich akzeptiert werden. Und es gibt auch nicht so viele Beispiele für wirklich stabile UNO-Erfolge in der Region. Mhm. Ich glaube, ganz ohne die UNO wird es nicht gehen. Nur mit der UNO wird es auf keinen Fall gehen. Das ist mein Gefühl im Moment.
Lass uns einen Aspekt noch ansprechen, der aus unserer, aus deutscher Sicht ja nun auch extrem wichtig ist, aus vielerlei Gründen. Also, wie hat Deutschland reagiert? Wie hat auch die Politik in Deutschland auf das, was passiert ist, reagiert? Steinmeier, der Präsident, ist an diesem Montag, in dem wir jetzt aufzeichnen, gerade in Israel, hat mit dem Staatspräsidenten einen Kibbutz besucht. Steinmeier hat eine Ansprache gehalten davor in Deutschland, auf die du in der Zeit reagiert hast mit der Überschrift: Ich bin wütend und verletzt. Warum?
Ja, ich habe mich auf einen Aspekt der Steinmeier-Rede konzentriert. Und zwar einen Absatz, in dem er sich direkt gewandt hat an die Menschen mit arabischen oder palästinensischen Wurzeln in Deutschland. Zu denen zähle ich. Deshalb habe ich mir erlaubt zu antworten, weil ich angesprochen wurde. Und die Ansprache meines Bundespräsidenten bestand aus drei Sätzen, die besagten: Ich möchte mich bitte vom Terror distanzieren, ich möchte bitte für mich selbst sprechen und ich solle mich nicht zum Werkzeug der Hamas machen lassen. Und da hat mir dann doch was gefehlt, nämlich das Verständnis dafür, dass viele, viele Hunderttausende von uns nichts mit der Hamas zu tun haben wollen und in Wahrheit daran mitwirken, den Laden hier zusammenzuhalten, dass wir jeden Tag damit beschäftigt sind, zu erklären, wo wir stehen und warum wir da stehen, wo wir stehen, dass wir von der Hamas ehrlicherweise, also wir sind potenzielle Opfer der Hamas, wir sind keine potenziellen Mittäter, werden aber so behandelt von unserem eigenen Bundespräsidenten, weil das sind die einzigen Forderungen, die er an uns stellt, dass wir uns nicht von denen vereinnahmen lassen sollen. Die Gefahr besteht überhaupt nicht bei Leuten wie mir und ich bin nicht allein. Also das hat mich empört und verletzt und das habe ich eben versucht, damit auszurichten. Ja. Weiß nicht, ob es angekommen ist, aber...
Also bei mir ist es angekommen, wenn ich das sagen darf, und ich kann das auch absolut verstehen und nachvollziehen. Auf der anderen Seite hat es natürlich auch nach diesem schrecklichen 7. Oktober auch in Deutschland, wie soll ich es formulieren, ein großes Schweigen von Palästinensern und Arabern gegeben.
Naja, ich würde sogar noch weitergehen. Also sie haben, die meisten haben geschwiegen mit Blick auf die israelischen Opfer und da waren keine Beileidsbekundungen und einige haben Süßigkeiten verteilt auf der Sonnenallee.
In Berlin.
In Berlin. Und ich finde das natürlich, ich finde nichts daran gut. So war, also, so muss ich hoffentlich nicht erklären, dass ich das verabscheuungswürdig finde, einen Terroranschlag zu feiern. Ist doch völlig egal, wer gegen wen Terror verübt im Übrigen, um das noch ganz klar zu ziehen. Natürlich ist das großer Mist und natürlich macht das ganz viel kaputt. So. Und ich, das kommt auch kein Aber. Da gibt's kein Aber. Ja. Ich denke, dass es mit Blick auf die hier lebenden Palästinenserinnen und Palästinenser der zweiten, dritten Generation, dass der Gesprächsfaden abgerissen ist. So. Die trauen sich jetzt gar nichts mehr zu sagen und viele Deutsche wollen mit denen nicht reden. Es gibt einen generalen Misstrauen und einen Generalverdacht und ein Stück weit kann ich es auch verstehen, weil diese Bilder wirklich scheiße waren, um es mal ganz deutlich zu sagen. Und trotzdem gibt es in diesen Kreisen, in diesem Milieu, in dieser Community eine berechtigte Trauer und eine berechtigte Wut. Und man muss eben sehr genau gucken, wo fängt Antisemitismus an, wo fängt Volksverhetzung an, wo fängt Terrorverherrlichung an und bis wohin reicht die Grenze von Wut, die man haben darf, von Empörung, die man haben darf, von politischen Ansichten, die man haben darf. Mhm. Im Moment ist es sehr schwer, diese Grenze zu definieren. Im Moment hat kaum jemand die Geduld, da präzise auch nur drüber nachzudenken. Im Moment sind alle wund und unsicher und das macht es umso schwerer.
Ja.
Aus meiner Sicht, ich will das möchte ich ganz kurz sagen, weil mir das wichtig ist, als jemand, der eben arabischstämmig ist in Deutschland. Und aus meiner Sicht spricht bei keinem Palästinenser und keinem Araber, der es ernst meint mit seinen Friedenshoffnungen, irgendetwas dagegen, zu trauern um israelische Opfer eines Terroranschlages. Und er spricht auch nichts dagegen, dass sie, wenn sie jüdische Freunde haben, deren Synagogen beschützen am Sabbat. Aus Angst im Übrigen auch oft vor rechtsextremen Übergriffen, aber das auch nur am Rande. Also es gibt kein natürliches Hindernis. Ja, es gibt aufgestaute Wut, aufgestauten Hass, das ist problematisch. Ich habe auch keine pauschale Lösung dafür. Ich leide darunter. Ich wünschte, viele Leute würden weniger reden, eigentlich in allen Lagern, aber auch da. Es ist sehr, sehr, sehr schwierig und es wird, glaube ich, lange dauern, bis wir darüber reden können, wieder vernünftig. Ich hoffe, das gelingt.
Und es gibt vielleicht doch noch einen anderen Punkt, um den auch noch anzusprechen, wo man auch kein Aber dahinter setzen kann. Es kann nicht sein, dass in Deutschland mit seiner historischen Vergangenheit Menschen jüdischen Glaubens wieder Angst haben.
Natürlich nicht. Natürlich ist das verheerend so. Das ist ganz schlimm. Ich habe jüdische Freunde. Ich weiß, dass die Angst haben. Ich finde es übrigens ganz rührend, dass viele von denen zu mir sagen, lasst uns füreinander da sein. Es ist schwierig für viele von uns gerade. Das erwärmt mein Herz, wenn ich es mal so pathetisch sagen darf. Nur nur klingt jetzt schon wieder wie ein Aber. Ist weder ein Nur noch ein Aber. Und ich glaube, dass es eine Kommunikationsschwäche auf unserer Seite gibt. Du hast vorhin die Reden angesprochen, zum Beispiel, oder hast du, glaube ich,
Habeck habe ich nicht erwähnt.
Hast du nicht erwähnt.
Der den Ton getroffen hat.
Ja, der einen Ton getroffen hat, der sehr gut funktioniert hat, der auch wichtig war. Ich verstehe, dass das war das erste hochrangige Regierungsmitglied, das versucht hat zu erklären, was meinen wir eigentlich mit Staatsräson. Ungefähr viele Jahre zu spät. So. Weil wie soll jemand, der vor ein paar Jahren hier eingewandert ist oder der das nie vorher mal vernünftig erklärt bekommen hat, was wir eigentlich damit meinen? Wie soll der das, das fällt ja nicht vom Himmel, diese Einsicht. Das sind Dinge, die müssen erklärt werden, dann müssen sie verstanden werden. Wir haben es hier oft mit Menschen zu tun, die keine Chance hatten, sich diese Meinung zu bilden oder von alleine darauf zu kommen, weil sie schlechte Lehrer hatten, weil sie einseitige Lehrer hatten. Mhm. Und das muss man ja erstmal rausbekommen aus jemandes Kopf, bevor man was Neues reintun kann. Wir Deutschen tun manchmal so, wenn ich das mal so sagen darf, als wären wir richtig oberschlau. Wir sind sehr, sehr, sehr fast gerührt von uns selbst, von unserer Einsicht. Das ist auch schön, das ist auch wichtig. Ich bin ein großer Fan der deutschen Vergangenheitsbewältigungskultur und ich halte sie für eine Kultur. Ich finde es ganz toll, aber ich glaube, dass sie fast was Exklusives hat manchmal, weil wir sie nicht gut genug erklären, den Leuten, die auch hier leben. Und das ist nicht nur eine Hohlschuld. Das ist so einfach zu sagen, wer bestimmte Dinge sagt, der muss seinen Pass abgeben oder so. Nein, es ist auch eine Bringschuld. Wenn jemand hier lebt, dann hat er auch Anspruch darauf, dass wir erklären, wie wir uns das vorstellen. Und ich glaube, dass wir da nicht so gut drin sind, wie wir das sein sollen.
Ich würde am Ende und zum Schluss unseres Gesprächs gerne noch zwei Punkte kurz ansprechen. Den einen hast du quasi auch schon erwähnt. Wie soll ich das formulieren? Es muss doch möglich sein, dass man jetzt von Deutschland aus betrachtet, die Dinge, die am 7. Oktober passiert sind, grauenhaft und entsetzlich findet und natürlich auch kein Aber. Es ist so, es geht nicht und es darf nicht sein und es darf sich nicht wiederholen. Und gleichzeitig muss derselbe Mensch doch auch sagen dürfen, bei den Bildern aus Gaza, die Schrecken, die da passieren, das Leid der Menschen, der Frauen, der Kinder, der Männer, aller Beteiligten, auch dieses empörend finden zu dürfen, ohne dass ein dann das jeweils andere Lager dafür an die Wand nagelt. Verstehst du, was ich meine?
Absolut. Und ich finde, das ist schon sehr kurz nach den Anschlägen, vielleicht war es am 10. oder 11. Oktober, vielleicht sogar schon am 9., gab es einen ganz, ganz, ganz bemerkenswerten Text, Meinungstext in der New York Times, wo der Autor den Satz geschrieben hat, der ist für mich mittlerweile wirklich so eine Art Mantra geworden. Ich zitiere den bei jeder Gelegenheit, ich mache mir den nicht zu eigen, ich zitiere den. Und der Satz lautet, wer sich nur für ein Kinderleben in Israel interessiert oder nur für ein Kinderleben in Gaza, der interessiert sich in Wahrheit gar nicht für Kinderleben. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Schlüsselsatz. Entweder wir sind Menschen oder nicht. Mhm. Wenn wir ideologisch auf diesen Konflikt gucken, dann sind wir nicht Teil der Lösung. Das sind wir in Deutschland wahrscheinlich sowieso nicht so richtig. Aber ich finde das ganz, ganz wichtig, was du gesagt hast. Wer sich nur auf eine Seite stellt und für die andere Seite blind ist, macht er sich nur noch zur Partei, und zwar zu einer ziemlich extremen Partei in diesem Konflikt. Und ich sehe nicht, wo das Segen bringen soll. Ich sehe nicht, wie das eine Lösung befördern kann.
Und vielleicht ein letzter Punkt, wenn das so weitergeht in Gaza, dann sind die Gaza-Kinder von heute mit relativ großer Wahrscheinlichkeit die Terroristen von morgen und übermorgen.
Ich halte das für nicht unwahrscheinlich, obwohl es ein fataler und sehr, sehr trauriger Satz ist. Ich weigere mich auch, den selber zu sagen, weil ich alles in mir sträubt sich dagegen, Kinder vorzuverurteilen und ihnen sozusagen einen schrecklichen Weg vorzuzeichnen. Alles in mir wehrt sich dagegen, aber die Erfahrung zeigt natürlich genau das. Die Kinder der Leute, die jetzt zerbombt worden sind, werden möglicherweise ihr Leben lang getrieben sein von dem Gedanken, das rächen zu müssen auf irgendeine Art. Und
also es soll keine Vorverurteilung von meiner Seite gewesen sein, sondern ich wünsche auch diesen Kindern nur das Allerbeste.
Ich verstehe genau, wie du es meinst. Ich bin nur vielleicht ein ganz kleines bisschen empfindlicher an der Stelle, weil ich mir dann vorstelle, wenn ich jetzt ein 7-jähriges Waisenkind aus Gaza bin, dann würde ich nicht wollen, dass das jemand über mich sagt. Weil in dem Moment, in dem das alle sagen, nimmt man mir faktisch auch alle anderen Wege, weil man mich dann behandelt wie ein Future Terrorist. So. Und das muss ja nicht sein. So, ich würde lieber den Kindern, die jetzt verwaist sind in Gaza, eine Zukunft eröffnen. Ich kann das nicht persönlich. Ich glaube, aber das habe ich ja vorhin schon gesagt, das ist der einzige Weg.
Ja, gut, also unsere Aufzeichnung Montagnachmittag, die gute Nachricht des Tages, es deutet einiges darauf hin, dass die Feuerpause verlängert wird. Und vielleicht, wenn wir dann doch in die Zukunft gucken und die nächsten Wochen und Monate uns vorstellen, gibt's vielleicht doch noch den ein oder anderen Weg, auf den wir heute in unserem Gespräch nicht gekommen sind. Es wäre allen Menschen dort zu wünschen.
Da kann ich nun wiederum nur zustimmen.
Okay, ich danke dir für das Gespräch und alles
sehr
Gute
gern.
Für dich und deine Arbeit.
Danke dir auch.
Mach's gut.
Ciao.
Heimspiel. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Wolfgang Heim. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahiel. Ton und Schnitt Mia Becker.